Wir wollen uns jetzt eine Gegenüberstellung anschauen der Ausformungen, Ausprägungen des Marxismus in Westdeutschland und Westeuropa der 68er Generation und auf der anderen Seite im Sozialismus der DDR. Sinn der Sache ist, dass wir die Wurzel des Marxismus nochmal tiefer herausarbeiten, weil das ist ja die Wurzel, die wir ausgraben wollen und die wir abschneiden wollen. Und der Konflikt ist also zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Nochmal zur Erinnerung, beides materialistische Systeme, keine göttlichen Ordnungen, weder die eine noch die andere, einfach Gesellschaftssysteme von Menschen erschaffen, mit sicherlich unterschiedlichen ideologischen Grundlagen, aber wie gesagt, beides materialistische Systeme. Das eine mehr und mehr individualistisch geworden, wie wir jetzt von Rosemarie gehört haben. Das andere mehr kollektivistisch ausgerichtet. Beide Systeme versklaven den Menschen auf ihre Weise, unter das Geld, unter Ideologien, unter ihre Herrschaft, unter ihr System. Und die Frage ist, wie will Gott da Licht und Leben reinbringen? Die Lösung des Marxismus hat nur gestern schon kurz angerissen. Eine materialistische Ideologie, ein materialistisches System, was nur auf die wirtschaftliche Basis referiert. Dort findet die eigentliche gesellschaftliche Auseinandersetzung statt. Dort finden Klassenkämpfe statt, die die Geschichte vorantreiben und das Sein bestimmt das Bewusstsein, nicht eine geistige oder geistliche Realität, und der Mensch wird vor allem an der Arbeit zum Menschen im Unterschied zum Tier. Es kommen jetzt eine ganze Reihe von Folien, alle nach demselben Aufbau. Gebt euch keine Mühe, die alle mitzulesen, ist ein bisschen viel auf einmal. Ich werde daraus Schlaglichter rausgreifen, bestimmte Punkte aufgreifen. Das wird, wie gesagt, nach der Konferenz alles auf der Website vom Wächterruf hochgeladen. Und wer will, kann das dann nochmal rekapitulieren. Es geht einfach um die Kennzeichen des Marxismus und die Ausprägung in beiden Systemen. Und Ziel war, völlig klar, die Überwindung des weltweiten Marxismus. Oben drüber, was habe ich gesagt? Okay, ja, Kapitalismus. Oben drüber, auf diesen Folien steht immer ein Zitat, meist von Marx oder auch von Engels oder irgendwas anderes in Verbindung damit, was das Ziel und die Ausrichtung des Marxismus umreißt. Darunter dann die Ausprägung im 68er Neomarxismus und dem Staatssozialismus der DDR. Und zum Vergleich, um die Spannung deutlich zu machen, ganz unten in dem blauen Feld ein Wort, was Gottes Absichten darstellt. Was eigentlich Gott möchte für uns an guten Lebensordnungen und seinen Erlösungsabsichten. Ja, wir gehen das also peu à peu durch. Ich werde nicht alles aufgreifen. Überwindung des weltweiten Kapitalismus, ganz klar, das Ziel bei Marx. Und wir haben es gerade gehört, im 68er Neomarxismus wurde das mit einer Kulturrevolution versucht. Die sollte zuerst den neuen Menschen schaffen, und dieser neue Mensch sollte dann den Kapitalismus überwinden. Im Sozialismus hat man zuerst mal das neue System etabliert, eine Wirtschaftsrevolution und die Diktatur des Proletariats errichtet als herrschende Klasse. Wichtig auch, dass es eine internationale Bewegung sein sollte, die internationale Arbeiterbewegung. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Es war also eine Arbeiterbewegung. Auf der anderen Seite waren es die Intellektuellen, die gedacht haben, die sich ihre neuen Theorien ausgedacht haben, wie sie den Kapitalismus überwinden könnten. Und bei uns wurde er einfach errichtet nach dem Krieg, was ja nun nicht unbedingt auf Akzeptanz der Bevölkerung in der Breite spielt. Es war die Besatzung durch die Sowjetunion und die SED war also nicht gleich, war nicht etwa gleich die angehimmelte Partei. Das Ganze geschah mittels Enteignung, Überführung in des Privateigentums, in Volkseigentum, Staatseigentum und Vertreibung von Großgrundbesitzern, Fabrikbesitzern, missliebigen Elementen, Vertreibung der Eliten auch. Und man machte daraus, also Volkseigentum, Genossenschaften, eine Planwirtschaft und hat, das muss man klar sagen, mit dem Privateigentum auch die Privatinitiative und die Eigenverantwortung der Menschen beseitigt. Das wurde natürlich nicht so gesagt, de facto war es aber so. Und auf der anderen Seite sehe ich eine Entsprechung in diesem Lustprinzip, was die 68er verkündet haben. Und wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt an den Auswirkungen beim G20-Gipfel gerade erlebt haben, wie sie nicht nur viele nichts dazu beitragen wollen, den materiellen Wohlstand zu vermehren, sondern einfach meinen, sie sind dazu da, ihn zu verbrauchen oder gar zu zerstören, dann hat das wirklich üble Früchte gebracht. Und eigentlich kann auf beiden Seiten so nur der Ruin passieren, weil diese Wirtschaftssysteme im Ostblock, die waren ja nicht etwa erfolgreich, sondern es herrschte überall Mangelwirtschaft. Ja, und Enteignung ist ganz sicherlich nicht in Gottes Sache, das ist schlicht und ergreifend Diebstahl. Das Ganze geschah mit gewaltsamen Revolutionen und auch bei den 68ern finden wir dieses Gewaltpotenzial. Im Terror der RAF, Slogan macht kaputt, was euch kaputt macht, zerschlagt die bürgerliche Gesellschaft, Verweigerung, Subversion. Und auf der anderen Seite hatten wir halt diese gewaltsamen Revolutionen, angefangen mit der Oktoberrevolution und dann eben in der DDR und im ganzen Ostblock. Und in China, und der Maoismus war ja, wie wir gehört haben, dann eine starke Inspiration für die 68er, obwohl er genauso grauenhaft und gewalttätig war. Auch das ganz sicherlich nicht, wie wir gestern schon festgestellt haben, im Sinne dessen, wie Gott Veränderungen in unserer Welt schaffen will und Reich Gottes aussehen sollte. Eine Besonderheit, von der Marx noch nichts wusste, war dieser Kampf gegen den Faschismus nach dem Krieg. Auf kommunistischer Seite wurde der Nationalsozialismus ganz bewusst in Faschismus umbenannt, um nämlich die Parallelen zwischen dem Sozialismus und dem Nationalsozialismus zu verwischen. Weil letztlich waren beide Regime, wenn wir uns Stalin angeschaut haben, genauso gewalttätig. Es wurde im Osten eine antifaschistische Front errichtet, nach innen gegen den Hitlerfaschismus, nach außen gegen den westlichen Imperialismus und dort waren die Nazitäter verortet. Das werden wir uns heute Nachmittag beim Antisemitismus nochmal genauer anschauen. Fakt war, also Ziel war jedenfalls, diesen Faschismus zu bekämpfen auf beiden Seiten. Rosemarie hat dargestellt, wie es in der 68er-Bewegung passiert ist, mit diesem autoritären Charakter, der beseitigt werden muss, auch in der Familie. Und im Staatssozialismus wurde also der Faschismus das Feindbild schlechthin, der Antikommunismus, und der musste bekämpft werden auf allen Ebenen. Und diese Entfremdung des Menschen, von der Rosemarie auch gesprochen hat, war nach marxistischem Duktus die Entfremdung des Menschen von der Arbeit. Also seine eigentliche Identität ist die Arbeit, die ihn zum Menschen macht und ihm die Würde verleiht. Aber dadurch, dass er immer nur fremden Wohlstand und fremden Reichtum produziert, nämlich den der beherrschenden und ihn ausbeutenden Macht, wird er von dieser Arbeit, die ihn eigentlich frei machen soll und seine Entfaltung bewirken soll, entfremdet und in Unterdrückung gebracht und das muss beseitigt werden. Wir hatten dann in der DDR von Anfang an dieses Ideal der Vollzeitberufstätigkeit auch für Frauen, ganz klar. Die allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit ist Vollzeitberufstätig und dazu noch gesellschaftlich tätig für den Abbau des Sozialismus. Und deshalb war die Arbeit so identitätsstiftend. Und nach der Wende, also das für viele wirklich der Zusammenbruch, als sie dann arbeitslos wurden, es wurden ja viele arbeitslos, ja. Es war einfach ihre Identität. Auch das Arbeitskollektiv war identitätsstiftend für viele. Gab es Brigadeveranstaltungen, was auch immer, war auch gleichzeitig ein bisschen mit Freizeitkollektiv. Es ging nicht im Wesentlichen um Selbstverwirklichung, wie im Westen, also der 68er, in der 68er-Bewegung war ja die das Gegenstück zur Entfremdung des Menschen, die Selbstverwirklichung, totaler Individualismus, jeder muss sich selbst kreieren und konstruieren. Hier ging es um diese sozialistische Persönlichkeit. Und ja, ich sagte gestern schon, eigentlich geht es um Erlösungsversuche, dass wir uns selbst aus den Folgen des Sündenfalls befreien wollen oder meinen zu können. So wie Gott gesagt hat, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Es ist eine Folge des Sündenfalls. Arbeit, Entfremdung, Ausbeutung, alles menschengemacht. Aber wir werden es nicht schaffen, uns selbst mit anderen Gesellschaftssystemen davon zu befreien. Es ist Gott, der durch Erlösung auch die Verhältnisse ändert. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, hatten wir auch jetzt schon ein paar Mal. Deshalb war das erklärte Ziel des Sozialismus die Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der werktätigen Bevölkerung. Weil dieses Sein wird dann das Bewusstsein verändern, wenn sich die materiellen Verhältnisse verändern. Und Kapitalismus und Imperialismus sind die Geißel der Menschheit, die beseitigt werden müssen. Auf der anderen Seite hatten wir gerade, wie auch dieses Sein, das Bewusstsein bestimmt mit der Entkriminalisierung, es ist das System schuld, Entpathologisierung, Schizophrenie ist eine normale, gesunde Reaktion auf ein schizophrenes Gesellschaftssystem und all so eine Theorien, die da kreiert wurden, wahrscheinlich in Unkenntnis darüber, was Schizophrenie eigentlich bedeutet. Aber das ist, also diese Schuldverschiebung, das System ist schuld und das muss geändert werden. Und ja, Jesus sagt dazu, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und es ist nicht die materielle Basis, die unser Sein und unser Menschsein bestimmt, sondern das, was wir in Gott sind. Und deshalb musste ein neues Bewusstsein geschaffen werden. Auf der 68er Seite hat Rosemarie das alles dargestellt, wie dieses neue Bewusstsein die gesamte Geisteswissenschaften vor allem verändert hat. Auf der anderen Seite war es nun auch nicht so, dass da gleich das neue Bewusstsein da war, logischerweise. Ja, es wurde uns ja aufoktroyiert und deshalb musste kräftig nachgeholfen werden, dass sich das Bewusstsein nicht erst ändert, wenn sich das Sein verändert hat. Und das geschah vor allem mit der sozialistischen Erziehung von Anfang an in Kinderkrippe, Kindergarten, Pioniere, FDJ, Staatsbürgerkunde in der Schule, Marxismus, Leninismus in allen Studienrichtungen, staatlich kontrollierte Medien, Propaganda, Kunst, übelster Sorte. Wenn man ein bisschen Kunstverständnis hatte, könnte es einem eigentlich nur schlecht werden. Und diese Feinde der DDR, die wurden natürlich verfolgt. Die Feinde des neuen Bewusstseins, die wurden bespitzelt und verfolgt als subversive Elemente, die das Regime stürzen wollen. Schaffung eines neuen Menschen war das Ziel. Und deshalb, wie gesagt, von Anfang an Erziehung der Kinder in kollektiven Einrichtungen, so wie Marx das propagiert hat, das war die neue Welt des Kommunismus. Alle Kinder mussten gleichmäßig im Sinne des Sozialismus erzogen werden und im Sozialismus der DDR zu aktiven Erbauern. Jugendweihe war eine Weihe an das sozialistische System. Und diese ganzen kollektiven Einrichtungen, wie die Betriebe, die Gewerkschaften, GST, diese ganze Zivilverteidigung, Kampfgruppen und natürlich die Sozialistische Einheitspartei, waren die Instrumente zur Schaffung des neuen Menschen. Aber diese Kollektiverziehung, es wusste natürlich garantiert nicht jeder und jede Krippenerzieherin, was sie das da tut. Die meisten sind das geworden, weil sie die kleinen Kinder niedlich finden. Meine 2 Jahre ältere Schwester war Krippenerzieherin und sie ist schon in der Ausbildung an diesem Beruf verzweifelt, weil sie mit ihren 17, 18 Jahren sah, wenn die Kinder nach ein paar Tagen oder einer Woche aufhörten zu schreien, da hatten die sich nicht dran gewöhnt, wie das so gesagt wurde, sondern sie sah, dass die nur noch apathisch in ihren Betten lagen und auch auf Ansprache nicht mehr reagiert haben. Und das hat mich sehr geprägt. Also dazu kam, also es war eine Wochenkrippe, ganz schrecklich. Die Kinder haben freitags geschrien, wenn die Eltern sie abholten, weil ihre Bezugsperson war die Krippentante. Und das zu erleben, hat sie sehr geprägt, mich auch, das einfach so zu hören. Und war für mich klar, ich würde mein Kind nie in die Krippe geben. Und sie stand noch dazu manchmal abends mit 20 Kindern, weil ihre Kolleginnen hatten auch kleine Kinder. Die hatten sie mit in der Krippe und die Kinder waren ja auch ständig krank. Wir wissen heute, dass sie unter einem ständig erhöhten Stresspegel stehen in dieser Trennungssituation, Abwehr im Immunsystem total geschwächt wird. Und dann, also Rotznasen waren das Übliche, dann waren die ständig krank, die Kolleginnen. Sie standen manchmal mit 20 Kindern abends alleine da. So ein Zweijährige musste die waschen, füttern, wickeln, ins Bett bringen. Völlig unklar, ja. Also es war das Trauma schlechthin und solche Zustände waren teilweise eben in diesen Einrichtungen. Gut, der neue Mensch ist damit nicht geschaffen worden, sondern extreme Bindungsstörung. Und das Ziel der Abschaffung der bürgerlichen Familie wurde ja nun auf 68er Seite nun nicht direkt verfolgt auch, weil das ging ja nicht so schnell, da musste ja erstmal das neue Bewusstsein und der autoritäre Charakter verändert werden. Aber es war natürlich festgeschrieben in den Theorien von Marx, der ganz klar dagegen angegangen ist, weil diese bürgerliche Familie ein Unterdrückungssystem ist, für die Frauen und für die Kinder vor allem und außerdem Träger des Privatkapitals war die bürgerliche Familie. Dafür musste die weg. Und die Stellung der Weiber als bloße Produktionsinstrumente aufgehoben werden, das hieß, die sollten nicht nur mehr Kinder produzieren, sondern in die aktive Produktion eingebunden werden. Also Produktionsinstrumente waren sowohl die Arbeiter als auch die Frauen, die die Kinder produzieren. In der DDR war man sich wahrscheinlich klar, man kann nicht sofort die Familie abschaffen, das hätte eh nicht funktioniert. Und der Sozialismus war ja auch nur als Übergangsform gedacht zum Kommunismus, wo man am Ende da die Kommune schlechthin hat. Die Familie stand aber im System als Erziehungsort, wo die sozialistische Persönlichkeit hervorgebracht werden sollte. Also im Dienst der staatlichen Autorität, als Gemeinschaft, in der die Fähigkeiten und Eigenschaften Unterstützung und Förderung finden, die das Verhalten des Menschen als Persönlichkeiten in der sozialistischen Gesellschaft bestimmen. Ansonsten war Familie nach Familiengesetz durchaus gewollt, weil man sich klar war, ohne Familie wachsen keine ordentlichen Persönlichkeiten heran. Das war da noch, also im Bewusstsein, was die 68er irgendwie schon ausradieren wollten. Aber die mussten das ja auch noch nicht in die Realität umsetzen. Ich zitiere aus dem Familiengesetzbuch der DDR, Paragraph 1, der sozialistische Staat schützt und fördert Ehe und Familie. Staat und Gesellschaft nehmen durch vielfältige Maßnahmen darauf Einfluss, dass die mit der Geburt, Erziehung und Betreuung der Kinder in der Familie verbundenen Leistungen anerkannt und gewürdigt werden. Staat und Gesellschaft tragen zur Festigung der Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern und zur Entwicklung der Familie bei. Klingt erstmal ganz vernünftig, denke ich. War auch so, es gab einen Ehekredit, man bekam auch keine Wohnung, wenn man nicht heiratete, also deshalb heirateten schon mal die meisten, weil also als Single eine Wohnung zu kriegen war es fast unmöglich, man blieb dann bei den Eltern wohnen. Und der Ehekredit, da wurde ein Teil beim ersten Kind erlassen, ein Teil beim zweiten, nach dem dritten war er voll entlassen, also erlassen. Und das war also schon eine Unterstützung für junge Familien, sich da die Wohnung einzurichten oder was auch immer und Kinder zu kriegen. Allerdings hat diese, vor allem diese volle Einspannung der Frauen in die sozialistische Produktion den Familien natürlich sehr zugesetzt und die Scheidungszahlen enorm in die Höhe getrieben. Was nicht erwünscht war, was nicht gewollt war, es gab über 400 Familienberatungsstellen in der DDR, die irgendwie versuchen sollten, die Ehen zusammenzuhalten, hat aber nicht funktioniert, vor allem weil die Frauen keine Versorgungsnotwendigkeiten hatten. Und es gab zwar einen Haushaltstag pro Monat, nur für die Frauen, aber das reicht natürlich nicht hin und nicht her, wenn man Vollzeit arbeitet und das waren 8 3/4 Stunden plus Pausen ist 9,5 plus Weg. Man war also wirklich von früh um 6 bis abends um 5, um 6 dann außer Haus und dann noch Kinder und Familie. Und so schnell haben sich die Männer nun auch nicht gewandelt, dass sie die Hälfte im Haushalt mitgemacht haben. Und Frauen haben also zum großen Teil die Scheidung eingereicht und die Scheidungszahlen stiegen rasant. Es brauchte also keine sexuelle Revolution in der DDR, um die bürgerliche Familie zu erschüttern. Also ich habe da so ein paar nette Zitate gelesen, die will ich jetzt hier nicht wiederholen, aber während im Westen wilde Debatten über sexuelle Befreiung geführt wurden, wurde im Osten einfach gemacht und es gab mehr sexuelle Freizügigkeit, aber es gab keine sexuelle Revolution, es wurde auch nicht darüber debattiert, es wurde auch nicht propagiert, weil das ja, man war sich darüber im Klaren, dass das den Familien nicht gut tut. Ja. Es gab auch nicht viel zu sehen in Filmen und alle, die Westfernsehen guckten, so in meiner Generation, fanden die DDR-Filme fürchterlich prüde. Wir in Dresden hatten keins, von daher weiß ich es nicht. Aber es war also so ein, man empfand die DDR-Kunstdarstellung eher als prüde. Und es herrschte so ein sozialistischer Moralkodex, der war Treue zum sozialistischen System. Und wenn die Familien dem dienen sollen, dann war es auch nicht gut, in der Ehe fremd zu gehen. Also als Parteifunktionär konnte man, wenn es rauskam, ein Parteiverfahren an den Hals kriegen, wenn rauskam, dass man fremdgegangen ist, als Verheirateter. War also nicht so völlig legitim. Diese FKK-Kultur, die sehr verbreitet war, das ist eher so ein Ding, was schon so ein bisschen in kommunistische Kommune geht, wie das Marx-Zitat da oben drüber es darstellt. Das ist Engels in dem Fall, der also rausgefunden hat, der Urzustand der Familie oder der Stammesgesellschaften und der Urgesellschaften, der war einfach so, dass jede Frau jeden Mann und umgekehrt gehörte und dort soll der Kommunismus wieder hingehen. Ja, das ist also das, was irgendwann wieder sein wird, aber noch nicht im Sozialismus, sondern erst im Kommunismus, der Endzustand und FKK, das ging schon so ein bisschen in die Richtung, da wurde schon mal die freie Kommune geprobt. Ab 1965 gab es die Pille, kostenlos, propagiert als Wunschkindpille, einfach zur Familienplanung, weil, wie gesagt, diese Einbindung in die Produktion war ja ganz wichtig der Frauen, das sollte also der Planung auch dienen. 1972 wurde Abtreibung legalisiert. Homosexualität gab es offiziell nicht, weil das war ein bürgerliches Relikt, also wurde weder darüber gesprochen, durfte es nicht geben, war also kein Thema. Abtreibungszahlen waren hoch, natürlich vor allem aufgrund der Doppelbelastung der Frauen, pegelte sich das so ganz schnell in Richtung Zwei-Kind-Familie ein. Und ich habe da eine Erinnerung an eine sehr groteske Situation. Man muss sich vorstellen, so Klinik, Frauenklinik, Arztzimmer, Sprechzimmer, zwei Umkleidekabinen oder auch mehr da rein mit so halb hohen Wänden gebaut. Und da wartete man da drinnen, bis man dran war. Und da fing, ich war da in einer Kabine, und die Ärztin fing plötzlich an, durch die Tür die Frau neben mir auszufragen, wieso sie das Kind abtreiben will. Ich etwas geschockt von dieser Art kollektiver Schwangerschaftskonfliktberatung oder so, dass ich das alles mithörte. Und die Frau antwortete, ich bin mit einem Kind völlig ausgelastet. Und dann bohrte die weiter, die Ärztin, zwei Kinder erziehen sich viel leichter. Also die fand es überhaupt nicht gut, dass sie das Kind abtreiben wollte. Und es ist mir also insofern in Erinnerung geblieben, dass ich zwar etwas geschockt war von der Art und Weise, aber ich andererseits auch sympathisch fand von der Ärztin, dass sie das nicht einfach so hingenommen hat, ja. Dass sie versucht hat, wenigstens der Frau zu sagen, ein Kind ist ja nun noch keine Belastung, aber klar, für viele ist es schon ausreichend, ist auch klar, ja. Also es war eine große Spannung zwischen dieser Vollberufstätigkeit und Kinder zu haben. Viele haben auch gehofft, dass sie keinen Krippenplatz kriegen, dann kriegten sie nämlich ihr Gehalt weiter. Und es war auch bis zum Schluss nicht voll flächendeckend garantiert, dass alle Kinder in die Krippe durften oder mussten. Und von daher waren viele froh, wenn sie keinen Platz gekriegt haben. Aber zu kündigen und zu sagen, nein, ich gebe meinen Job auf, das haben die wenigsten gemacht. Das muss man sehr klar sagen. Die meisten haben sich dieser Mühle unterworfen und waren dementsprechend ausgepowert. Wenn ich mir hier so angucke, was hier drunter steht, diese sexuelle Revolution, sexuelle Freizügigkeit, als ich das vorbereitet habe, dachte ich, also allein aus den 10 Geboten, 3 Sachen, du sollst nicht töten, auch nicht deine kleinen Kinder, du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht begehren eines anderen Frau und so weiter. Alle werden gebrochen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Schlüsselding, diese Sexualität, Freizügigkeit, wo wir uns wirklich dem Bösen unterworfen haben. Und eine Zerstörung, die wahrscheinlich vielen überhaupt nicht bewusst ist. Aber ich glaube, wer Seelsorge sucht, wenn er Christ wurde und sich in so einem promiskuitiven Lebensstil hingegeben hat, habe ich auch gelebt, 10 Jahre. Und es hat ewig gedauert, bis das los war. Auch mit viel Seelsorge und Beratung. Es ist einfach was, was man nicht so einfach wieder aussteigt, wo richtig was zerstört wird in den Menschen. Und das weiß der Feind. Gut, Ausschaltung von Autoritäten. Ich habe hier gesagt, natürliche Autoritäten, weil es darum ging, natürlich zuallererst die Eltern auszuschalten als Autoritäten, als Feinde der Erneuerung und der neuen Gesellschaft auf beiden Seiten. Obwohl die Eltern in der DDR in die Pflicht genommen waren, für die Autorität des Staates und wie gesagt, es nicht sofortiges Ziel war, sie auszuschalten. Mit der Krippenerziehung hat man natürlich in diese Richtung auch seinen Dienst getan, völlig klar, weil die Bindungsstörungen waren teilweise erheblich oder sind es noch. Und man hat vor allem von einer Generation zur anderen akkumuliert sich da was. Wenn ich selbst, wenn diese eigenen kindlichen Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, dann werden die abgespalten. Und die stehen für das eigene Kind oft nicht zur Verfügung. Man kann keine Bindung zu seinem eigenen Kind aufbauen. Und so wird es von einer Generation zur nächsten verschärft weitergegeben. Und das ist eine Geißel. Also wo wir heute im Osten sind sowieso viele der Meinung, mir hat Krippe auch nicht geschadet, weil man natürlich keine Erinnerung dran hat. Ja klar, es ist wirklich abgeschalten. Und der nächsten Generation fällt dann zu Hause die Decke auf den Kopf mit ihrem Kind alleine. Die wissen nichts mehr mit dem Kind anzufangen. Und dann ist die Flucht in den Beruf natürlich viel einfacher, als sich dem auszusetzen, da mit so einem Bündel zu sein, wo man nur die Krise kriegt, wenn das schreit. Weil das erinnert an das eigene Trauma. Und das sind so diese Dynamiken, die also weitergegeben werden von einer Generation zur nächsten. Autorität war im Sozialismus natürlich der Staat, die staatliche Autorität, die alles ersetzen sollte, völlig klar. Wie gesagt, durchgezogen mit Erziehung, Pionierorganisation, FDJ. Die Kinder wurden auch durch die Ferien voll beschäftigt, in Kinderferienlagern, Schulhorten. Und es gab für Regimekritiker und deren Kinder Kinderheime. Also es gab Menschen, denen als subversive Elemente die Kinder weggenommen wurden. Die wurden dann meist auch irgendwelche Anstalten gesperrt oder eben also verhaftet, eingesperrt oder auch als unzurechnungsfähig erklärt in psychische Einrichtungen gesteckt und die Kinder ihnen entzogen. Es gab keine antiautoritäre Erziehung, ja, ganz klar. Also das war schon ordentlich Ordnung in der Schule, Fahnenappell am Morgen, immer dasselbe, Indoktrination, aber es war klar, die Leute sollen Autorität, nämlich die des Staates, respektieren. Es ging nicht um die Zerschlagung des Staates. Ja, ein durch und durch materialistisches System, völlig klar, so wie die 68er propagiert haben, Gott ist eine falsche Hypothese und Marx ganz klar die Religion an den Rand drängen wollte, ausschalten wollte, als Opium für das Volk bezeichnet hat und die Aufhebung der Religion als das wirkliche Glück des Volkes, weil alles andere ist nur Illusion. So wurde das natürlich in der DDR rigoros durchgezogen. Die Kirchen wurden an den Rand gedrängt, Christen benachteiligt. Und es gab so einen Satz, der sozialistische Mensch stellt die Frage nach Gott nicht mehr. Und viele haben sie wirklich nicht mehr gestellt. Meine Eltern waren so ja, irgendwie evangelisch. Getauft werden durften wir nicht, weil mein Vater Karriere machen wollte. Und von daher sind wir dann völlig als Heiden eigentlich aufgewachsen. Und Christen wurden benachteiligt, da können wahrscheinlich viele hier von euch auch Zeugnis geben. Und Altbischof Noack hat den Satz geprägt, die Menschen in Ostdeutschland haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Nach 2, 3 Generationen wurde einfach nichts mehr weitergegeben. Und die Decke des Atheismus, die liegt oder lag so schwer auf Deutschland, auf Ostdeutschland, dass es für viele immer noch undurchdringlich ist. Ja, also meine Schwester, völlige Atheistin, keinerlei Vorstellung, dass es da irgendwas geben könnte, außer dem, was man sieht und hört, anfassen und riechen kann. Und das hat, da hat das Ostregime also ganze Arbeit geleistet, oder fast. Und es handelte sich um ein ideologisch geschlossenes Denksystem. Logischerweise, wie wir gestern schon gesagt haben, die menschliche Vernunft regiert allein. Die Ideologie war das alles Bestimmende und Entscheidende. Selektive Geschichtswahrnehmung, die gesamte Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht was über die Urgesellschaft gehört, ein bisschen Feudalismus, der natürlich abgeschafft werden musste. Und im Grunde habe ich nur Erinnerungen an Geschichte der Arbeiterbewegung. Also es war total ätzend, es kam irgendwie dasselbe. Und Staatsbürgerkunde und so weiter. Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus haben wir alle gelernt an der Uni. Und es gab da ein Thema, das war, fand ich in sich logisch, das wusste ich auch. Das war das Einzige, was ich für die Prüfung gelernt hatte, für die Hauptprüfung, was heißt, das muss ich nicht lernen, das wusste ich. Das andere war alles so ein Geschwafelwust, dass ich mir das sowieso nicht merken konnte. Und ich glaube im dritten Studienjahr war das, hatte ich samstags früh um 7 Marxismus-Leninismus-Vorlesung. Wenn ich da 3-mal war, war es viel. Ich hatte nette Kommilitonen, die mal mit unterschrieben haben für mich. Und dann vor der Prüfung, ich wusste, ich kann das eine Thema, erste Frage gezogen, mündlich, keine Ahnung. Durfte man ein zweites Mal ziehen, mich wieder, ich dachte, was soll ich hier erzählen? Und dann sagte die Dame, die da drin saß, ich soll mal herzeigen, meinte, na, das ist wahrscheinlich eine Frage für die Ökonomen, die hatten noch mehr Marxismus, Leninismus als die Ingenieure, ließ mich noch ein drittes Mal ziehen und ich zog das einzige Thema, was ich konnte. Hab das Programm in der Prüfung abgespult, bekam eine 1. Ich stand schon ziemlich kritisch als Studentin dem DDR-System gegenüber und die Parteigenossen meines Jahrgangs haben sich fürchterlich aufgeregt, die da teilweise mit 3 rausgegangen sind. Es freut mich zugeben, heute immer noch ein bisschen. Ja, also so bin ich zu einer 1 in Marxismus-Leninismus auf mein Diplom gekommen. Das nur als Beispiel dafür, für ein geschlossenes Denksystem, in sich gesehen, mit seinen Vorannahmen, mit seinen Denkannahmen, kann das alles ganz logisch sein, kann man eins aus dem anderen begründen und damit kann man Wissenschaft betreiben über Generationen, ohne jemals Wahrheit zu produzieren. Und genau das geschieht an den ungefähr 200 Gender-Lehrstühlen, die wir jetzt hier in Deutschland haben, unter der Vorannahme, Geschlecht ist konstruiert und nicht angeboren. Und damit wird ein Jahrgang Studenten nach dem anderen in seinem Denken verdreht. Und es ist Zeit, dass damit Schluss ist. Ja, denn damit produzieren wir Torheit statt Weisheit vor Gott. Und dieses Zitat drüber von Marx ist ja auch sehr bezeichnend. Ne? Ihm ging es ja gar nicht. Oh, ich habe die falsche Folie. Entschuldigung. Ihm ging es ja gar nicht darum, ob das wirklich Wahrheit ist. Er sagte, Wahrheit ist das, was in der Praxis funktioniert, wenn man das Zitat auf den Punkt bringt und was letztlich die Welt verändert im eigenen Sinne, nach den eigenen Zielen. Und das hat der Sozialismus dann getan und die 68er versucht und bis heute eben auch schon ein ganzes Stück weit geschafft. Zum Schluss Beispiele für diese sogenannte Umbegreifung der Begriffe, eine Wortschöpfung der 68er der Frankfurter Schule. Und wenn wir uns hier erstmal das Marx-Zitat angucken, dann war das also auch mit Methode. Dieses Zitat, es ist ja so einfach, dem christlichen Asketismus einen sozialistischen Anstrich zu geben. Und das ist, was vor allem in der evangelischen Kirche heute passiert und in den letzten 30, 40 Jahren passiert ist. Ja. Da ist mehr Marxismus und Sozialrevolution propagiert worden und Jesus, der gute Mensch, der für Gerechtigkeit sucht worden, als Jesus Christus in Botschaft der Bibel. Und wenn wir uns allein den Begriff der Liebe anschauen, durch diese ganze Hervorhebung der Sexualität, muss man schon sagen, ist unter den 68ern eigentlich auf diesen Eros, diese erotische Liebe reduziert worden. Und dieses Foucault-Zitat hier, das war so ein Vordenker der ganzen Queer-Theorie, ich begehre, also bin ich. Natürlich in Anlehnung an Descartes, ich denke, also bin ich. Und das zur Identität des Menschen zu erheben, das ist, was passiert ist. Ja? Sexuelle Identität wird allein am sexuellen Gefühl festgemacht. Die ganze Identität des Menschen, allein am sexuellen Gefühl festgemacht. Wie ärmlich ist das denn? Das muss man sich mal vorstellen. Und Nächstenliebe wurde zur Akzeptanz dieses menschlichen Begehrens erklärt. Ansonsten bist du heute der Menschenfeind. Der nicht will, was wir wollen. Foucault hat auch gesagt, die Sexualität ist die Erbin der Allmacht Gottes im christlichen Abendland. Ja. Harsche Zitate, das war so einer der Vordenker. Gut, auf der anderen Seite im Sozialismus ging es mehr um die brüderliche Liebe, aber natürlich nur der Arbeiter, der internationalen Arbeiterbewegung untereinander und ganz bestimmt nicht um Liebe der bösen Kapitalisten. Also es ging gegen die herrschende Klasse, Feindesliebe, keine Spur, wieso auch. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das eigentlich, was Agape ausmacht. Wir sollen auch unsere Feinde lieben. Wir wollen sie nicht umbringen mit Mord und Totschlag und die Systeme umstürzen, sondern mit den Waffen Gottes kämpfen. Und ich glaube, gestern fiel der Begriff schon Revolution der Liebe. Das ist, was Gott will, wo wir stehen an der Stelle und wo wir uns auch so selbst überprüfen müssen, wie wir diese Begriffe interpretieren. Ob uns Gerechtigkeit nach unserem Duktus hier und jetzt wichtiger ist, als was Gott durch seine Liebe verändern will. Freiheit. Warum funktioniert das nicht mehr? Zweimal. Oh, Freiheit, genau. Für Marx war klar, Freiheit ist im Kommunismus verwirklicht, wo jeder die Möglichkeiten hat, sich so frei zu entwickeln, ohne Ausbeutung, wie das eben richtig und nötig ist, galt natürlich nur für die Arbeiter, alle anderen wurden vertrieben. Und wir haben eigentlich hier im 68er Neomarxismus den totalen Individualismus, und das heißt Freiheit ohne Verantwortung für das Ganze, ohne Verantwortung für den anderen. Im Sozialismus war es Verantwortung ohne Freiheit. Man war klar verantwortlich für den Erbau des Sozialismus, in die Pflicht genommen, aber ohne Freiheit, etwas eingesperrt, so in den Mauern und Grenzen und auch im ideologischen Denken. Und von der Bibel her ist uns ganz klar eine Freiheit gegeben, aber in der Verantwortung vor Gott erstmal und vor den Menschen. Und hier müssen wir sehr genau unterscheiden, wie wir Freiheit definieren. Und dass wir sie nicht missbrauchen und dem Fleisch Raum geben, wie es in dem Zitat unten aus Galater 5 steht. Die Freiheit besteht darum, dass wir durch die Liebe einander dienen und nicht nur uns selbst und unseren Bedürfnissen und unserem Ego oder unserer Klasse. Gleichheit. Also das ist so der Begriff, der mich immer wieder schockiert. War ich das schon? Okay, gut. Gleichheit war ja nun wirklich der Duktus im Sozialismus, klassenlose Gesellschaft, alle sollen das Gleiche haben. Meine Mutter sagt heute noch, im Sozialismus hatten alle nichts. Und ich stamme aus Dresden. Und das ist so, ja, das ist besser, als wenn es diese großen Unterschiede gibt. Aber letztlich ist es die Wurzel des Neides, ja. Und wir wissen natürlich, dass von der Bibel her Besitz mit Verantwortung verbunden ist. Es ging jedenfalls in der Gleichheit der 68er um diese Abschaffung der Hierarchien, was wir gehört haben. Ganz klar, Autoritäten sollten weg. Alles eine Ebene, Eltern, Kinder eine Ebene, partnerschaftliche Erziehung durch und durch, auch heute. Recht wurde individualisiert, jedem seine Rechte, Pflichten, nur die übersehen wir dann geflissentlich. Und gerade diese Umbegreifung des Begriffs des Respekt entsetzt mich immer wieder. Respekt ist für mich was, was ich einer höher gestellten Person entgegenbringe. Das sehen wir an dem Begriff der Respektperson gegenüber Eltern, Lehrern, Autoritäten, Staatspersonen, Kraft Amtes, Würden oder Wissen, Erfahrung, Älteren. Ja, wenn wir sehen, wer steht in der Straße manchmal noch auf, wenn da ältere Menschen kommen. Ja, da ist die völlige Respektlosigkeit eingekehrt. Auf der anderen Seite wird Respekt gegenüber allem und jedem eingefordert. Gegenüber jedweder Verhaltensweise. Und das ist manchmal, finde ich, wirklich zum Erbrechen. Und diese Toleranz hat Rosemaria schon erwähnt, aber Respekt gebührt einem Höhergestellten. Jedem anderen Menschen gebührt Achtung, seiner Person, völlig klar. Aber ich muss keinen Respekt aufbringen für Verhaltensweisen, die mir vielleicht völlig entgegenlaufen. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung und ich werde es nicht bejahen. Und da sollten wir, denke ich, auch in unserem eigenen Sprachgebrauch ein bisschen wachsamer sein. Ja, Gleichheit im Sozialismus, völlig klar, vor allem durch gleiches Eigentum realisiert. Klassenlose Gesellschaft, alle sollten eine Kommune sein, gleich sein. Und was wir von der Bibel her wissen, wir haben erstens gleiche Menschenwürde, Würde vor Gott als von ihm geschaffene Wesen, völlig klar. Und es gibt diese Gleichheit vor dem Gesetz, dass niemand vor dem Gesetz bevorteilt oder benachteiligt werden soll. Das ist, was Gleichheit in der Bibel sagt. Es ist nirgends von gleichem Eigentum die Rede. Eigentum soll geschützt werden und Eigentum bringt Verantwortung mit sich. Und die soll wahrgenommen werden. Und dann geschieht natürlich auch ein Ausgleich. Und das ist uns ja auch immer wieder gesagt. Wir sollen für die Armen sorgen. Aber nicht mittels Enteignung und Gleichmacherei, die diese Gesellschaft bei uns so total durchdrungen hat. Und Gerechtigkeit geht ja sehr in dieselbe Richtung. Ein kategorischer Imperativ, alle Verhältnisse umzuwehren, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Sicher, will Gott auch, aber auf seine Weise. Und da heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das zufallen, wo wir gestern begonnen haben. Diese Gerechtigkeit wurde in der westlichen Gesellschaft besonders durch so eine sogenannte kompensatorische Gerechtigkeit geschaffen. Das bedeutet, Gruppen, die mal benachteiligt waren, müssen jetzt bevorteilt werden, eine ausgleichende Gerechtigkeit geschaffen werden, was natürlich total neue Ungerechtigkeit mit sich bringt. Wenn Frauenquoten etabliert werden und dann Frauen da eingestellt werden müssen, ob sie die Qualifikation haben oder nicht. Oder auch diese ganze Schulenbewegung ist ja zutiefst unter kompensatorischer Gerechtigkeit zu sehen, weil sie haben schon lange gleiche Rechte, sie werden nicht mehr diskriminiert, es wird nur noch immer und immer reklamiert und sie wollen letztlich Privilegien und nicht nur gleiche Rechte. Und die haben sie ja nur noch weitgehend durchgeboxt mit einer Ehedefinition, die von dem, was Ehe ist, weit entfernt ist. Und diese kompensatorische Gerechtigkeit war da halt sehr stark, auch in den Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt und natürlich auf der anderen Seite in der Arbeiterbewegung. Klar, die Arbeiter waren benachteiligt, jetzt sollen sie die ganze Macht bekommen und die Eliten, Grundbesitzer, Fabrikherren wurden vertrieben, umgebracht und die Herrschaft der Arbeiterklasse errichtet. Es gab auch Kleingewerbe, Privatbesitz und Intellektuelle wurden durch und durch benachteiligt. Ich habe als Ingenieur auch nicht, sogar weniger verdient als ein Arbeiter. Fand ich auch nicht ganz okay. Ne? Man hat ja immer eine Weile studiert und hat ein bisschen mehr Verantwortung als jemand am Fließband. Aber es wurden auch die Kinder von Intellektuellen benachteiligt und durften lange Zeit, also nicht wirklich an die Uni, aber wurden benachteiligt. Es wurden als zuerst Arbeiterkinder an der Uni aufgenommen. Und Staatsfeinde wurden natürlich in diesem System der Gerechtigkeit verfolgt. Gut, ein Fazit zum Schluss. Von Churchill klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber verdeutlicht nochmal wir haben hier nicht den Himmel auf Erden in unseren irdischen Systemen. Die innewohnende Untugend des Kapitalismus ist die ungleiche Verteilung von Segnungen und die innewohnende Tugend des Sozialismus ist die gleiche Verteilung des Elends. Kann man sich dann aussuchen, was besser ist. Aber ich denke, das Zitat von Mark Twain ist sehr bezeichnend. Das Problem mit der Linken ist, dass die meisten aus Hass gegen die reichen Kommunisten geworden sind und nicht aus Liebe zu den Armen. Und wir sind hier, um eine Revolution der Liebe den Weg zu bahnen und die falschen Überzeugungen und Steine aus dem Weg zu räumen. Danke.